Ich glaube, kaum eine Branche ist so lebendig und flexibel wie die Freizeitbranche. Und ich meine, wir wissen es alle besser, wir kommen alle aus dem Tagesgeschäft und wir denken uns immer wieder neue Dinge aus, um unsere Gäste auf neue Sphären zu heben oder für unsere Mitarbeitenden irgendwelche neuen Prozesse zu schaffen. Und da ist natürlich auch viel Change Management mit drin, aber auch viele Ideen, die kommuniziert werden müssen. Man muss natürlich auch das Team mit an Bord holen, damit man gemeinsam das große gemeinsame Ziel auch erreichen kann, einen schönen Tag zu bereiten. Sowohl natürlich für die BesucherInnen als auch für die MitarbeiterInnen. Das ist natürlich immer ganz klar an vorderster Stelle. Und genau diese Schnittstelle zwischen dem, ich nenne es jetzt mal dem oberen Management. Das ist ja je nach Freizeitattraktion immer ein bisschen unterschiedlich, ob es ein oberes Management und ein mittleres Management gibt. Und halt den Frontlinern, die da draußen Tag ein, Tag aus vor den Gästen dann das Erlebnis schaffen. Wie ist diese Schnittstelle zu gestalten und was gibt's da für Werkzeuge, damit wir da erfolgreich sind? Und das ist dann ein schönes Hallo und herzlich willkommen zum Freizeitgeflüster, dem Podcast vom VDFU. Mein Name ist Stefan Burian, ich bin selbstständiger Berater für die Bereiche Operations, HR und Guest Experience und ich bin Podcaster. Deswegen sitze ich hier, aber nicht alleine, sondern ich habe natürlich auch einen Gesprächspartner, der dieses Thema heute mitgebracht hat. Es ist der Jasper Pröker aus dem Timeride. Hallo.
Hallo Stefan, freut mich, dass wir hier die Zeit zusammen haben heute.
Das ist witzig, dass du das sagst, weil bei Timeride macht er ja viel mit Zeit.
Ja, bei uns geht nicht alles um die Zeit. Vor allen Dingen in die Vergangenheit geht es da häufig bei uns, aber vielleicht auch demnächst mal in die Zukunft.
Das wäre mal ein Ausblick. Aber Jasper, für die Leute, die dich nicht kennen, stell dich doch bitte einmal ganz kurz vor, wer bist du und was ist ein COO?
Tja, das ist eine gute Frage. Ich stelle mich auch jeden Tag. Was macht ein COO? Eigentlich am Ende des Tages ist ein COO dafür verantwortlich, dass die Operations funktionieren. Das heißt, dass die Gäste Box sozusagen rein können in unsere Experiences, dass sie begrüßt werden und dass der Tag über gut verläuft, dass alles funktioniert, dass Gäste sich wohlfühlen und am Ende des Tages, dass auch alles wieder täglich abgebaut wird, die Kasse gezählt wird und die Finanzen dann auch stimmen. Zusätzlich verantworte ich noch bei Timeride das Thema Marketing und Sales. Insofern alles, was den Betrieb mit den bestehenden Produkten betrifft, liegt in meinen Händen.
Und da ist das Thema, was du uns mitgebracht hast, wahrscheinlich gar nicht mal so uneigennützig, würde ich mal fast behaupten, weil bei deinen Themen, die du natürlich beackerst, ist wahrscheinlich auch viel Kommunikation und viel Mitarbeit mit den Mitarbeitenden nötig.
Ja, das ist natürlich ein wesentlicher Aspekt bei uns, dass wir mit den Mitarbeitenden kommunizieren. Wie gesagt, das eine ist die Kommunikation nach außen an die Kunden, aber mindestens genauso wichtig ist es, dass wir immer up-to-date sind, intern, dass die Mitarbeiter wissen, wo wir hinwollen, was uns wichtig ist, dass wir aber auch rückwärtsgerichtet sozusagen der Kanal an uns hören, was an der Front los ist und wie wir auf die Veränderungen, die sich auch in der Kundschaft hervortun, wie wir davon erfahren und wie wir darauf reagieren können.
Und aus diesem Grund hast du uns auch heute jemanden mitgebracht, eine Expertin auf dem Thema, die uns da hoffentlich ein bisschen nähere Einblicke gibt, wie man das Ganze verbessern kann. Kannst du uns unsere Expertin heute mal vorstellen?
Das mache ich sehr gerne. Ich habe die Yvonne Natascha Sperber eingeladen, ist die Gesellschafterin und Geschäftsführerin des Reset-Instituts. Wir arbeiten mit Yvonne schon länger zusammen. Yvonne hat sich spezialisiert darauf, Firmen, Unternehmer, Managementteams zu begleiten, vor allen Dingen auch in Veränderungsprozessen. Wie stellt man sich systemisch optimal auf? Wie kann man mit den Veränderungen umgehen? Und auch da dreht sich natürlich alles um Kommunikation. Und ich bin froh, dass ich Yvonne überzeugen konnte, hier mit uns heute das Gespräch zu führen.
Guten Morgen. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt, mit dabei zu sein und ich freue mich sehr und hoffe, ich kann euch ein bisschen was mit an die Hand geben, auch euren Hörern, was den Alltag leichter macht in Bezug auf Veränderungen und eine doch immer schneller werdendere Welt.
Ja, wir sind gespannt.
Ja, ich finde es wunderbar, dass nicht nur die Erfahrungen, die ich sozusagen habe in der Freizeitindustrie hier an Bord gekommen sind, sondern dass mit Yvonne natürlich ganz verschiedene Branchen auch sagen hier jetzt Einfluss finden können in das Gespräch. Denn viele Dinge, die wir so im täglichen in unserer Industrie vorfinden, sind spezifisch für unsere Industrie, aber viele Dinge sind auch einfach generell. Und das Thema Veränderungsprozesse haben wir eben schon kurz angeschnitten. Und bei Veränderungen geht es natürlich um inhaltliche Themen, aber auch immer um das Thema Mitarbeiterführung und Mitarbeiterkommunikation. Und da ist natürlich die Frage, was sind so eigentlich die Schmerzpunkte vieler Unternehmen, nicht nur, aber gerade auch in der Freizeitindustrie, und was ich so von Kolleginnen und Kollegen aus der Branche gespiegelt bekomme ist und was ich auch aus früheren Jobs kenne, ähnelt sich dann auch im gewissen Maße. Denn am Ende des Tages ist es die Customer Experience, und die steht und fällt mit dem Verhalten der Mitarbeitenden am Gast. Vielen Mitarbeitern fällt es schwer, die Strategien und Maßnahmen zu verstehen, die sich das Management am vermeintlich grünen Tisch ausdenkt. Also manchmal mangelt es den Mitarbeitern schon daran, die jeweiligen Strategien und Maßnahmen in ihren wesentlichen Zügen zu verstehen. Da ist es immer die Herausforderung, dass das Management die Informationen gegebenenfalls nicht empfängergerecht vermittelt hat. Mitarbeitende fragen sich aber oft auch, wie die Initiativen des Managements am Kunden eigentlich umgesetzt werden können und wie sie das handhaben können. Und im besten Fall haben sie die Mitarbeitenden also verstanden und wissen auch, wie sie es handhaben können. Dennoch fragen sie sich manchmal, was ist eigentlich der Sinn dahinter? Was ist die Sinnhaftigkeit? Und das alles zahlt ein auf das Gefühl, die Zusammenhänge verstehen zu wollen und auch das Vertrauen darauf zu haben, die Überzeugung, dass man mit den eigenen Aufgaben nicht überfordert ist und beitragen kann. Und da kommt jetzt die liebe Yvonne ins Spiel. Da sind wir schon mitten im Thema. In deiner Praxis siehst du ja wöchentlich Unternehmen aus ganz verschiedenen Branchen. Was aber viele eint, ist, dass sie Herausforderungen haben mit der Kommunikation. Und wir haben in der Vorbereitung dieses Podcasts über die sogenannte Salutogenese gesprochen, also der Entwicklung zu einem gesund kommunizierenden Unternehmen. Gerade wenn es um die Vermittlung von unangenehmen Botschaften und einschneidenden Veränderungsprozessen geht. Und jetzt wäre die Frage an dich als Expertin, was versteht man denn genau unter dieser Salutogenese und wie kann man sie in der Praxis konkret anwenden?
Ja, ich würde da vielleicht gerne noch mal einen Bogen schlagen wollen, Jasper. Vielen Dank erstmal für die wunderbare Überleitung. Du hast nämlich schon ganz viel in deiner Anmoderation mit auf den Weg gebracht. Ich würde euch gerne das Konzept des Sense of Coherence vorstellen. Und du sprachst gerade schon über das Thema der Salutogenese. Ohne euch da jetzt zu sehr mit Theorie zu langweilen, würde ich euch doch kurz abholen wollen, wie ist denn der Background dazu? Es gab einen amerikanisch-israelischen Soziologen, der hat einen Fokus auf medizinische Themen gehabt und der hat intensiv dazu geforscht, was brauchen Menschen eigentlich, um gesund bleiben zu können. Und da sind wir, wie du das schon sagtest, bei der Salutogenese, Salus lateinisch, die Gesundheit. Das ist der Gegenentwurf zur Pathogenese, haben einige vielleicht schon mal gehört, wenn sie zum Arzt mussten und ins Krankenhaus. Das ist die Lehre davon, was erhält Menschen gesund, vor allen Dingen, und das ist ja das, was interessant ist, in Krisensituationen. Also dann, wenn es nicht gut läuft, wenn wir ganz herausfordernde Zeiten haben. Und der Aaron Antonowski hat intensiv zu dem Thema geforscht. Die Basis seiner Forschung sind die Grundvoraussetzungen der Resilienzforschung, und davon haben sich auch Methoden ableiten lassen. Er hat aber vor allen Dingen eins herausgefunden, und zwar hat er gesagt, Menschen sind dann in der Lage, besonders gut mit diesen Situationen umzugehen, wenn der Sense of Coherence, ich will das mal ganz frei übersetzen, also wenn es einen Sinn der Stimmigkeit gibt. Und jetzt könnte man fragen, okay, was heißt denn Sinn der Stimmigkeit? Kann ich jetzt gar nicht so viel mit anfangen. Naja, der hat halt herausgefunden, dass wenn Menschen in Veränderungsprozessen sind oder in Krisen, dann braucht es drei Wege, die nachvollziehbar sein müssen. Der erste ist der der Sinnhaftigkeit. Also wofür ist das denn überhaupt nötig, was hier gerade passiert oder wo ich mich hinbewegen soll? Was ist denn das Ziel der vermeintlichen Sinnhaftigkeit? Dann geht es um die Verstehbarkeit. Also habe ich in meiner Welt, da wo ich unterwegs bin, inhaltlich verstanden, worum es geht? Und ich glaube, das kennen wir alle auch aus persönlichen Situationen. Ihr wisst das, Sender und Empfänger, ich fange schon mal an und gebe einen Input rein. Jemand anders auf der anderen sagt dann, ich frage, hast du verstanden? Ja, klar, habe ich verstanden. Und am Ende laufen wir beide los mit einem Auftrag und treffen uns wieder mit Blick auf das Ergebnis. Und ich stelle fest, ich hatte offensichtlich eine ganz andere Erwartung im Vergleich zu dem, was mir da gerade angeboten wird. Und frage, na, hast du denn nicht verstanden? Ja, doch, klar, habe ich verstanden. Ja, offensichtlich nicht. Das heißt, da werden wir gleich nochmal hinschauen, wie kann man denn für eine bessere Form des Verständnisses, der Verstehbarkeit sorgen. Und der dritte Aspekt ist die Machbarkeit. Habe ich die Handhabbarkeit, sprich die Fähigkeit und die Ressourcen, damit umzugehen, was ich da gerade vor der Brust habe und was ich auf den Weg bringen muss. Und ich glaube, wenn wir uns Veränderungsprozesse oder kritische Situationen anschauen, der Kontext ist erstmal egal und wir überprüfen die Art und Weise der Kommunikation, wie das, was da jetzt ansteht, vermittelt werden muss, und schauen uns mal auch die großen Beispiele an, wo das nicht so optimal geklappt hat. Unter dem Aspekt, wurde die Sinnhaftigkeit kommuniziert? Ist das so kommuniziert worden und ist überprüft worden, dass die Menschen, die das betrifft, dass sie das auch verstanden haben? Und haben die Möglichkeit, damit umzugehen? Dann kann man sagen, meistens fehlt mindestens ein Aspekt, der nicht ganz so optimal berücksichtigt und kommuniziert wurde und dann kippen ganze Veränderungsprozesse, weil ich die Leute nicht richtig im Boot habe oder Leute sind drin und steigen wieder aus und am Ende habe ich das Gefühl, irgendwie ist es semi-optimal gelaufen. Ich dachte, das würde anders gehen.
Du hast eben das Wort Resilienz genannt. Das ist ja auch ein ganz spannendes Konzept und sehr wichtig und ist erst in den letzten Jahren so ein bisschen ins Bewusstsein getreten von Menschen und Managerinnen natürlich. Resilienz und Veränderungsprozesse, wie passt das denn überhaupt zusammen?
Ja, da steigen wir jetzt in der Tiefe eher raus aus dem Thema Kommunikation und rein in, was brauchen Menschen innerlich an Fähigkeiten, um sich innerlich gut aufstellen zu können, damit sie im Außen gut interagieren können. Und die Resilienzfähigkeit ist bei Menschen unterschiedlich ausgeprägt. Es gibt Leute, die sind extrem resilient, wenn sie belastet werden und in Krisensituationen sind, bleiben gesund, schlafen weiterhin gut, haben Zugriff auf ihre inneren Ressourcen und anderen Menschen fällt das schwer, wenn man sich das anschaut, Menschen, die in Überlastungssituationen bis hin zum Burnout geraten, da sind meistens die Resilienzfaktoren nicht ganz so optimal aufgestellt. Das würde aber jetzt hier so ein bisschen den Rahmen sprengen, da weiter reinzusteigen.
Ich deshalb aufgegriffen, weil natürlich das Thema Handhabbarkeit schon damit zusammenhängt, dass man natürlich in einer Komfortzone erstmal ist, und später wieder in einer Komfortzone, wo man sich sicher fühlt, landen muss. Ne? Und ich glaube, der Weg dazwischen, diese Veränderung, das ist der schwierige Punkt. Wann verändert man sich noch und wann geht man wieder in einen Modus, wo man wieder einen Zustand hat, in dem man dann immer wieder neu zurückfahren kann? Das ist nicht der ursprüngliche Resilienzzustand, sondern das ist dann sozusagen der neue Resilienzzustand. Deswegen habe ich das Thema nochmal aufgegriffen, weil es, glaube ich, auch viele Widerstände wahrscheinlich erklärt, wenn man aus einer Resilienz oder einer Komfortzone sozusagen hinaus muss, um sich auf den Weg der Veränderung zu machen.
Ja, vor allen Dingen dann, und dann sind wir ja beim Thema der Handhabbarkeit, also der Fähigkeiten und der Ressourcen. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe die nicht, weil ich entweder selber nicht darüber verfüge oder mir mein Unternehmen, das nicht zur Verfügung steht, dann macht das ja was mit mir. Ne? Das macht Ängste, das zahlt mich gerade ein auf das Thema Vertrauen. Wenn ich nicht vertrauen kann in Bezug auf, da gehen wir hin, das muss jetzt passieren, dann werde ich eher bremsen und versuchen, intensiv in meiner Komfortzone zu verweilen, weil da kenne ich mich wenigstens aus. Und dann ist es natürlich ganz schwierig, Sachen nach vorne zu entwickeln.
Damit das ganze Konstrukt der Sense of Coherence ein bisschen lebendiger wird. Vielleicht steigen wir mal in den einen oder anderen Beispielsfall ein. ein Thema, was immer wieder ansteht, ist, man mag eine sehr gute, sehr hohe Servicequalität am Kunden haben, aber dennoch versucht man natürlich immer besser zu werden und Dinge neu zu machen. Das heißt, es geht oftmals darum, Prozesse zu verändern oder auch neu einzuführen, wenn man merkt, so wie man es locker handhabt, funktioniert es nicht. Man muss schon Dinge etwas mehr vorgeben. Das widerspricht natürlich so ein bisschen eigentlich dem menschlichen Gefühl von vielen zumindest, dem Freiheitsgefühl. Man möchte seine Freiheiten ausleben, möchte auch seine Individualität zum Ausdruck bringen. Man möchte eben nicht nur eine Nummer sein von vielen, einer, der in der Reihe steht, sondern man möchte auch zeigen, was man selbst sozusagen als Mensch schaffen kann und wie man besonders ist. Und dann trifft man auf die Verstandardisierung und die Prozesse, die Vereinheitlichung. Das ist so ein bisschen wie beim Musical. Die mich näher kennt, wissen, dass ich eine Vergangenheit in der Musicalbranche habe. Da ging es natürlich auch immer darum, dass ein Stück auf die Bühne gebracht werden muss. Und natürlich möchte der einzelne Darsteller, die einzelne Darstellerin auch zeigen, dass sie besonders ist. Und in diesem Spannungsfeld des Standards und des persönlichen Ausdrucks ist man natürlich, ist auch ähnlich, wenn man jetzt mal in die Natur geht, beim Fluss. Ja, der Fluss in einer ursprünglichen Art schlängelt er sich durch die Gegend. Aber es kann Sinn machen, dass man ihn begradigt. Es kann auch Sinn machen, dass man ihn nicht begradigt. Aber es gab zumindest eine Zeit, wo man sehr stark Flüsse begradigt hat. Und das verändert natürlich so einen Fluss auch. Der wird natürlich schneller. Und das ist natürlich auch das Ziel bei Prozessen, dass man schneller, aber auch sicherer wird. Aber am Ende des Tages kann man sich Prozesse ausdenken. Wenn man es gut macht, nimmt man den Mitarbeitenden schon mit auf dem Weg. Am Ende muss der Mitarbeitende den Prozess leben, täglich leben. Und das Management muss auch kontrollieren, ob der gelebt wird. Was hast du denn da so aus dem Branchengeflüster, auch aus anderen Branchen so mitnehmen können?
Ja, du hast das gerade schon ein bisschen mit angeschnitten. Es gibt halt genau zwei Wege. Erstmal finde ich die Metapher sensationell passend, ne? Die Begradigung des Flusses. Und da reden wir jetzt nicht über die Sinnhaftigkeit in der Natur, sondern bleiben erstmal so in der Basis hier bei uns. Ja, es wird schneller, es wird geradliniger. Und ich muss natürlich darauf achten, wie kanalisiere ich das? Wie gehe ich mit dem Tempo um? Und dann müssen wir natürlich schauen, wenn das Ganze eben gut kommuniziert ist und der Prozess im Alltag, ich sag mal, so auf den Weg gebracht wird, dass er eben praxistauglich ist. Also ich war jetzt vor 2 Tagen, habe ich noch ein Management dabei begleitet und haben uns das nochmal angeguckt, die in großen Veränderungsprozessen sind und das gerade in ihren Mitarbeitenden gegenüber kommunizieren. Und die haben so zurückgemeldet, dass relativ viel von dem, was die an Prozessen reinziehen, gerade nicht läuft. Und zwar, weil denen schlichtweg die Ressourcen dazu fehlen. Die Mitarbeiter wissen nicht, wie sie es tun sollen. Die haben verstanden, dass das wichtig ist, dass das sinnhaft ist. Die können auch wiedergeben, wie sie das tun sollen und sind auch überzeugt davon. Das Problem ist, ihnen fehlen die Ressourcen dafür. Das fängt damit an, dass ihnen einerseits an der einen oder anderen Stelle fachliche Kompetenz fehlt und dass aufgrund der Belastung im operativen Tagesgeschäft überhaupt nicht die Zeit dafür da ist, sich nebenher das Know-how auf die Festplatte zu laden. Und wiederum andere sagen, ja, okay, ich verfüge zwar über die Kompetenzen, aber ganz ehrlich, ich sauf ja im Alltag schon ab mit dem, was ich alles auf dem Tisch liegen habe. Und jetzt soll ich parallel mich noch darum kümmern, wie wir hier irgendwie Veränderungen an den Start kriegen. Ob das beim Kunden ist oder beim Gast, das ist erstmal völlig egal. Und die sagen, uns fehlen da die Möglichkeiten. Ne? Und das war ja erstmal ganz wichtig, das zu analysieren. Weil jetzt habe ich als Management die Überlegung, wie gehe ich denn jetzt damit um? Kriege ich da jetzt mehr Manpower auf die Strecke? Oder die einen Mitarbeitenden kann ich vielleicht noch fit machen, mit zusätzlichen Kompetenzen ausstatten. Wenn ich jetzt sage, ich brauche aber mehr Leute auf der Fläche und ich kann mir das gerade nicht leisten als Unternehmen, weil ich vielleicht in so einer Restrukturierungsmaßnahme bin, dann wird es halt echt eng. Und dann kommen wir halt auch schon dahin, dass man, und dann sind wir beim Thema Führungskompetenz und Kommunikationskompetenz, dass wir ganz engmaschig an unseren Mitarbeitenden dran sein müssen, und uns echt Zeit dafür nehmen müssen, immer wieder mit denen zu sprechen und zu sagen, ich sehe das, wo du gerade stehst, wie schwierig das für dich ist, das umzusetzen. Also Verständnis, Verständnis, Verständnis. und gleichzeitig zu versuchen, bestmöglich zu fragen, was bräuchtest du denn, um das besser auf den Weg zu bringen? Ja, oder bei den Leuten, die jetzt irgendwie sagen, geht nicht, kennt er vielleicht auch, ne? Geht nicht, geht nicht, geht nicht, kann ich nicht, geht nicht. Zu sagen, was bräuchtest du denn, um dich hier jetzt einlassen zu können, um da diesen Weg mitzugestalten?
Also, so ein Veränderungsprozess ist natürlich, wenn ich das jetzt so aus deinen Worten jetzt höre, sehr nah am Menschen gebaut, damit die Leute überhaupt die Reise mit einem mitgehen. Habe ich es richtig verstanden?
Absolut. Also, und jetzt sind wir auch da, was ihr am Anfang ja schon gesagt habt, ne? Das Management überlegt sich am grünen Tisch, ach, super Idee und ungeheuer wichtig und absolut sinnhaft und müssen wir jetzt auch tun. Ja, da bin ich dann auch völlig dabei, wenn ich dann mit dem Management da sitze und wir überlegen nochmal, dass ich sage, bin ich absolut bei euch. Aber wir müssen gucken, und zwar unbedingt, wie wir das kommunizieren, wie wir das auch tracken, by the way. Ne? Das hat Jasper eben schon gesagt, wenn wir Veränderungen auf den Weg bringen, müssen wir das nachvollziehen und begleiten und auch klar machen, wo braucht es noch ein bisschen mehr. Und gleichzeitig müssen wir die Menschen ganz eng dabei begleiten als Management, auch im mittleren Management. Und sozusagen das Ohr am Puls des Mitarbeiters haben. Ja, um zu gucken, was brauchen die noch? Wie können wir die unterstützen?
Ja, das hört sich so ein bisschen an wie die Operation am offenen Herzen mit den Mitarbeitenden. Und ich habe ein ähnliches Thema, das ist die Operation am Herzen, am offenen Herzen bei den Kunden, wenn es um das Thema Preiserhöhungen geht zum Beispiel. Ist mir ja auch immer auf einer heiklen Mission, wenn man Preise erhöhen muss oder möchte, um Margen zu sichern. Und gerade in Zeiten stark steigender Kosten ist das natürlich auch ein wichtiges Thema. Ne? Der Mindestlohn ist gestiegen, Mieterhöhungen stehen im Haus, Energie ist teurer geworden, you know what I mean. Und in der Folge würden sonst Gelder fehlen für Innovationen, Investitionen, ne? Wenn man an der Preisseite nicht auch versucht, das zu optimieren. Und gerade wenn man sozusagen die Zukunftssicherheit sicherstellen muss, muss man da an das Thema ran. Aber man muss auch nicht nur die Kunden mitnehmen, sondern auch die Mitarbeitenden. Denn die müssen das am Ende des Tages aushalten, wenn die Kunden mit ihnen im Kontakt sind und sagen, warum seid ihr denn teurer geworden? Ich komme schon so häufig hierhin, das ist schon wieder teurer geworden. Warum macht ihr das? Ne? Und ich glaube, das ist auch ein Thema, wo dieser Sense of Coherence hineinspielen kann, einfach um die Mitarbeitenden mit auf die Reise zu nehmen.
Ja, absolut, Jasper. Und ich würde da sogar zweigleisig fahren wollen. Ich glaube, dass es Sinn macht, in beide Richtungen zu gehen. Einmal zum Gast, und zwar nicht nur den Mitarbeiter alleine damit stehen zu lassen, dass der den Gästen gegenüber kommunizieren und erklären muss, so, hey, wieso seid ihr schon wieder teurer geworden? Sondern zum Beispiel auch durch eine gewisse Form der Transparenz, wie ich das nach außen kommuniziere, dass ich ganz einfach mit so Key Messages den Gast schon mal präventiv abhole und sage, ne, hier hat sich bei uns was verändert, wieso ist das eigentlich so? Und dann werden einige immer noch das Gespräch suchen wollen, und dann muss halt der Mitarbeiter vor Ort auf der Fläche gucken, wie er damit umgeht. Und ich muss zuallererst mal meinen Mitarbeiter natürlich davon überzeugen und mit ins Boot bekommen, wieso das einfach ganz, ganz wichtig ist, diese Preiserhöhung mitzutragen. Und jetzt schlagen wir den Bogen Sinnhaftigkeit, Verstehbarkeit, Handhabbarkeit zum Sense of Coherence. Ich muss den übergeordneten Sinn absolut transparent klar machen. Ich muss als Unternehmen, um erfolgreich sein zu können und stabil zu bleiben und nicht in die roten Zahlen zu rutschen, brauche ich ein solides Ergebnis. Und wenn, du hast das eben sehr schön angesprochen, wir haben gerade viele zusätzliche Kosten, die überall entstanden sind, und die müssen wir irgendwie abfedern. Es geht nicht ohne Preiserhöhung. So. Und was ich da ganz wichtig finde, ist immer auf die systemischen Aus- und Wechselwirkungen aufmerksam zu machen in Bezug auf Sinnhaftigkeit. Also die Mitarbeitenden abzuholen, mal angenommen, wir tun das jetzt nicht, wird das folgende Auswirkungen haben. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen, wie weit kommunizieren wir die Auswirkungen? Also wenn wir die bis dahin kommunizieren, das bringt das Unternehmen in Schieflage und übermorgen gibt's uns nicht mehr, könnte das semi-optimal sein, weil das natürlich große Ängste schürt. Auf der
eine Untergangsstimmung dann im Unternehmen.
Ja, genau. Ne? Und dann ist natürlich, oh, da gehe ich doch lieber woanders hin zum Mitbewerber. da ist sicherer, als dass ich sage, ich habe hier meine Leute und die rocken das mit mir und ziehen hier den Karren aus dem Dreck. Ne? Auf der anderen Seite, wenn man denn tatsächlich in Schieflage gerät, glaube ich schon, dass ein gewisses Maß an Transparenz wichtig ist und die Mannschaft einzuschwören, um zu sagen, hey, wir brauchen euch, ihr seid wichtig und wir wollen euch. Und wenn ich natürlich ein hohes Maß an Loyalität und Mitarbeiterbindung habe, weil die gerne für mich arbeiten, ne, dann ziehen die so einen Karren. Wenn ich aber jetzt im Vorfeld mit denen vielleicht schon nicht optimal umgegangen bin, dann kann das halt auch sein, dass sie sagen, okay, dann gehe ich doch lieber dahin, wo es besser ist. Aber wir waren gerade beim Worst-Case-Szenario, da will ich mal raus. Preiserhöhung, also Sinnhaftigkeit, wieso ist das wichtig? Verstehbarkeit, einfach mal nachfragen. Okay, wir haben das jetzt besprochen. Was genau ist denn bei dir angekommen oder bei euch? Versucht es mal mit euren eigenen Worten gerade wiederzugeben. Wieso müssen wir das machen? Wie wollen wir das machen? Also als Management gehe ich ja her und erkläre erstmal und dann muss ich mir die Info abholen. Was ist denn bei meinen Menschen angekommen? Was haben die denn verstanden? Und das, was die verstanden haben, war das überhaupt das, was ich sagen wollte? Und wenn ich merke, das, was die zusammenfassen und mir zurückspiegeln, ist was anderes, dann muss ich da eben nochmal nachsteuern. Und ich muss denen natürlich zusätzlich die Fähigkeiten und Ressourcen an die Hand geben, damit umzugehen. Und wenn die jetzt sagen, oh Gott, ne, also ich fühle mich überhaupt nicht dafür aufgestellt, Stichwort so Beschwerdemanagement, ne? Wenn jetzt Gäste kommen und sagen, wieso habt ihr die Preise schon wieder erhöht und ich stehe da und fühle mich vielleicht überfordert oder habe ein schlechtes Gefühl und weiß nicht, wie ich es tun soll, dann muss ich halt gucken, dass ich meinen Mitarbeitern zum Beispiel sowas wie eine Kommunikationsschulung anbiete. Ihr wisst das, ne? Wie gehe ich damit um, wenn Gäste unzufrieden sind? Da gibt es ja auch viele eurer Kunden und der Mitglieder aus euren Dachverbänden, die halt sagen, okay, klar schulen wir unsere Mitarbeiter, wie sie damit umgehen müssen, aber nicht alle. Und deshalb läuft Beschwerdemanagement auch durchaus sehr unterschiedlich. Und das ist ein schönes Beispiel, ne? Sind Menschen ausgestattet worden, mit solchen Situationen gut umgehen zu können?
Ich glaube, die Herausforderung in unserer Branche ist natürlich auch, dass wir sehr viel wechselndes Personal haben. Das heißt, du hast gerade eine Generation schön durchgeschult, hast sie eine Saison bei dir gehalten, hast sicher auch ein Kernteam, dass das bleibt, aber dennoch hast du eine Fluktuation, die wahrscheinlich einen Tick über anderen Branchen liegt oder auch ein ganzes Stück darüber. Das heißt, es ist wirklich eine kontinuierliche Aufgabe. Und eine weitere Besonderheit bei uns ist natürlich, dass wir ein paar Kunden im Vorfeld eines Besuchs erreichen. Viele kommen aber wirklich, will ich sagen, ja, reingestolpert, aber sind noch relativ spontan bei uns an der Kasse, in anderen Betrieben sicher auch. Und da ist dann teilweise der erste Kontakt. Das heißt, man kann die im Vorfeld gar nicht so sensibilisieren, die Kunden, auf eine Preiserhöhung, im besten Fall noch auf der Website. Aber ob man da groß die Gründe kommuniziert, ist ja auch mal ein bisschen schwierig, finde ich, wenn man sagt, es ist alles teurer geworden, wir müssen auch teurer werden. Das ist die eine Variante. Der Königsweg ist natürlich, dass du ein so überzeugendes Produkt hast, dass egal wie die Kostensituation ist, du einfach einen Preispunkt finden musst, der deinem hervorragenden Produkt einfach gerecht wird. Aber du hast absolut recht, dass die Mitarbeitenden mitgenommen werden, ist ein ganz wesentlicher Punkt und ist auch ein wesentlicher Punkt bei meinem letzten Beispiel, denn da betrifft es die Mitarbeitenden selbst. Da geht es um den effizienten Personaleinsatz. Also manche Aufgaben, die man heute mit relativ vielen Mitarbeitenden macht, müssen dann teilweise mit weniger Personal auch funktionieren. Nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, sicher auch, aber auch, weil es auch geht. Ne? Gerade wenn wir jetzt das Beispiel 1 nochmal in Erinnerung rufen, wo es um Prozesse geht, wenn man da sich schlau anstellt, kann man das mit weniger Personal machen. Und unsere Branche ist ja sehr fixkostenlastig. Das heißt, ohne dass wir aufmachen, haben wir schon einen riesen Fixkostenblock an der Backe. Der größte einigermaßen variable Kostenblock ist das Personal. Und das wird natürlich im Wesentlichen durch die Anzahl der Öffnungsstunden und die Anzahl von Personal auf der Fläche gesteuert. Und da kann es einfach auch dann sinnvoll sein, mit angepassten und weniger Personal eine Operations zu betreiben. Das heißt natürlich für das bestehende Personal oder das verbleibende Personal, dass es mehr Arbeit ist in der Quantität. Also fehlende Stellen müssen abgedeckt werden von den verbleibenden Mitarbeitenden. In der Qualität heißt es, dass die Mitarbeiter, die noch da sind, Arbeiten übernehmen, die sie bisher vielleicht noch gar nicht gemacht haben. Mhm. Kann man jetzt positiv sehen, dann sagen wir, ich lerne was dazu. Kann man sagen, okay, jetzt bin ich überfordert. Das Thema Handhabbarkeit, Verstehen spielt da wieder ganz stark hinein. Und man muss natürlich auch Abschied nehmen von vertrauten Gesichtern und liebgewonnenen Kolleginnen und Kollegen.
Und ich glaube, das macht es umso wichtiger, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass Mitarbeitende, die auf einmal eben in dieser veränderten Situation sind, das Gefühl haben, dass sie damit umgehen können. Und dann sind wir wieder beim Thema Führungskompetenz. Ganz ehrlich, Jasper, die Sache steht und fällt mit den Führungskräften, ja, in welcher Qualität eben führen die ihre Mitarbeitenden. Und ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel, Stellen werden nicht nachbesetzt, ne? So fängt das ja meistens an, ne? Dadurch habe ich schon weniger Schultern, auf denen sich das verteilt. Dann stelle ich vielleicht auch fest, ach komm, das macht auch Sinn, das ist auch besser für uns. Also umso wichtiger ist es, dass ich die verbleibenden Mitarbeiter gut schule, wertschätzend mit ihnen umgehe. Ich habe die Erfahrung gemacht, einer der größten Knackpunkte an der Stelle ist fehlende Wertschätzung im Alltag. Für viele Mitarbeitenden hat Wertschätzung nicht nur was mit der monetären Vergütung zu tun, sondern vor allen Dingen damit, dass da jemand ist, der mir immer wieder sagt, es ist großartig, was du machst und danke, dass du da bist und schön, dass wir das hier zusammenstemmen. Es gibt Führungskräfte, die gehen davon aus und sagen, ja, aber wieso soll ich meinen Mitarbeiter für etwas loben, was doch eine Selbstverständlichkeit ist? Ne? Steht doch in seinem Arbeitsvertrag, ist doch halt einfach seine Aufgabe. Ja, ganz einfach. Wenn ich nicht mehr so viel Mitarbeitende habe und wenn die mehr Arbeit leisten müssen und wenn sie das bitte auch noch in einer tollen Qualität machen müssen und ich die nicht so viel besser bezahlen kann, das wäre allerdings nochmal ein Aspekt, ne? Wenn ich weniger Leute auf der Fläche und am Gast habe, ob ich überlege, dass ich die Leute, die ich habe, besser ausbilde, sie ein kleines bisschen besser bezahle, um sie dadurch auch besser zu binden. Ist aber der größte Mehrwertfaktor, den ich zusätzlich mit reinbringen kann als Führungskraft, ist die Art und Weise, wie führe ich meine Mitarbeitenden und wie viel Wertschätzung bekommen die? Weil da habe ich einen echten Hebel. Und da kann ich dafür Sorge tragen, dass die das Gefühl haben, die erleben sich sicherer, also die können besser, also es ist handhabbarer für die, mit ihren Situationen umzugehen, weil sie mich vielleicht ansprechen können als ihre Führungskraft. Mensch, ich habe da so eine Situation am Gast und ne, also und ich kann zurückgeben, ich bin mir sicher, du schaffst das, ich höre mir das an, ich biete ein bisschen was an, was kann man anders machen. Ich kann immer wieder für mehr Verständnis sorgen, ne, Verstehbarkeit dabei unterstützen und begleiten und den Fokus nach wie vor immer wieder auf die Sinnhaftigkeit legen. Und das heißt, nicht nur der Mitarbeiter oder Mitarbeiterin müssen mehr Aufgaben übernehmen, letzten Endes bei weniger Menschen, die diesen Job stemmen müssen, sondern ich als Führungskraft muss auch viel intensiver begleiten. Und deshalb ist es unglaublich wichtig, eben auch unbedingt dafür Sorge zu tragen, die Führungskräfte richtig auszubilden. Also nicht nur Mitarbeiter schulen, und du hast das sehr schön gesagt, Jasper, ne? Saisonkräfte oder ne, dann sind die im Zweifelsfalle, kann ich die eine Zeit lang halten, dann sind die im nächsten Jahr nicht mehr da. Die Führungskräfte gehören zur Stammmannschaft und mit denen steht und fällt die Qualität unter anderem, wie performen die Leute auf der Fläche. Ich meine, ihr alle kennt den Satz, der Fisch stinkt vom Kopf her.
Also jetzt, wo du das so erzählst, so mir kribbelt so am ganzen Körper gerade so ein bisschen, weil das sind ja keine neuen Sachen, die du erzählst, was jetzt nicht heißen soll, dass das schlecht ist, was du erzählst, aber ich finde es immer gut, dass das nochmal von externen Leuten einfach gesagt wird, wie wichtig das ist, dass man miteinander spricht, dass man die Führungskompetenzen schult, dass man die Mitarbeiter schult. Für mich ist auch immer ganz klar ein persönliches Credo. Auch Aushilfen sind Mitarbeiter. Das wird auch oft vernachlässigt, weil die Aushilfen sind am Ende diejenigen, die das umsetzen müssen, was wir natürlich versuchen, mit unserem Produkt nachher zu bewirken. Was ich aber interessant finde, und da möchte ich vielleicht nochmal kurz nachhaken, das Thema Sinnhaftigkeit. Weil das Thema Sinnhaftigkeit ist ja auch sehr individuell, weil ich glaube, das, was ich mir unter einem neuen Prozess vielleicht vorstelle, kann für eine Mitarbeiterin an einer Kasse oder an einem Fahrgeschäft eine andere Sinnhaftigkeit haben, als wie ich mir das eigentlich ausgedacht habe. Wie kriege ich diese Differenzen, diese verschiedenen Perspektiven zusammen, dass man alle an einem Boot so hat, also dass man diese Sinnhaftigkeit auch transportiert bekommt, weil ich persönlich kenne das aus meiner Erfahrung als Führungskraft. Das Thema Sinnhaftigkeit war für mich immer eine große Hürde, das den Leuten irgendwie beizubringen, weil ich bin als Freizeitpark-Fan, als Achterbahn-Fan bin ich da und sage, hey, cool, und wir wollen auch hier eine schöne Zeit haben und wir wollen hier die Leute alle begeistern, aber das ist ja meine individuelle Perspektive.
Naja, also erstmal, wenn ich Sachen auf den Weg bringen möchte, was ich am Reißbrett entwickle oder am grünen Tisch, das hat oftmals mit der Lebenswirklichkeit der Mitarbeitenden vor Ort und deren Praxisrahmenbedingungen recht wenig zu tun. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, dass ich mir im Rahmen von Veränderungsprozessen, wenn ich mir da Gedanken mache, eben auch die Expertise der Menschen mit hinzuhole, die das am Ende betreffen wird. Ja, also wenn ich Veränderungen an der Kasse habe, wenn da was passieren muss, macht das Sinn. Ganz salopp gesagt, wenn ich so meine Kernideen in Bezug auf den Prozess schon mal grob zusammengestrickt habe, macht das Sinn, dass ich mir eine Kassiererin, Kassierer dazu hole, andere Leute, die das auch betreffen wird, um zu fragen, hört mal zu. Wir brauchen hier eine prozessuale Veränderung, weil, so, dann sind wir erstmal bei der Sinnhaftigkeit oben drüber, das wofür müssen wir das verändern? Wahrscheinlich hat es irgendwo einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund im weitesten Sinne. Und da müssen wir gucken, wenn das Ziel ist, wie können wir da hinkommen? Und zwar gemeinsam. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ganz oft nicht mit den Menschen gesprochen wird, die am Ende dieser Veränderungsprozess betrifft. Und interessanterweise, ich habe nicht nur die feste Überzeugung, sondern das ist auch meine jahrelange Erfahrung, wenn man mit den Menschen sprechen würde vor Ort, die Teil des Systems sind und man fragt die, das müssen wir verändern, hier brauchen wir was anderes. Die Information zur Veränderung ist bereits vorhanden, das Problem ist, man spricht nicht mit den Menschen, man greift diese Information nicht ab. Und wenn ich das nicht mache und wenn ich mir diese Informationen nicht hole und die manchmal richtig toll sind, die Ideen, die Mitarbeitenden haben, dann hänge ich die halt einfach ab, weil die sagen, hört mal zu, das ist schön, was ihr euch da überlegt habt. Das hat mit unserer Arbeitswirklichkeit hier überhaupt nichts zu tun.
Was dann im Endeffekt dann das bedeutet, was du vorhin schon angesprochen hast, ich verliere dann eigentlich die Loyalität, die ich da habe und laufe eher den Bach runter. Und den Fluss, den ich jetzt gerade begradigt habe, der läuft an beiden Seiten über, weil das, was ich mir ausgedacht habe, eigentlich gar nicht funktioniert.
Absolut. Absolut. Und was halt toll ist, Menschen wollen gehört werden. Zugehörigkeit ist ein psychologisches Grundbedürfnis, Anerkennung übrigens auch. Und das vergessen ganz, ganz viele Manager. Nochmal, psychologisches Grundbedürfnis. Jeder Mensch, egal wo auf der Welt, hat diese Grundbedürfnisse. Und wenn ich aus Unternehmenssicht diesen Grundbedürfnissen nicht würdigend nachkomme, dann läuft der Fluss über die Ufer. Und das ist mit wenig Mitteln möglich. Hört doch den Menschen zu. Beteiligt sie mit an Prozessen. Also alleine dadurch, dass ich frage, wie würdet ihr das tun? Oder wir wollen euch mal was vorstellen. Lasst uns darüber sprechen. Das ist erstmal so ein Kernthema. Wie können wir das noch verbessern? Menschen, die sich an etwas beteiligen, haben eine viel größere Loyalität, eine höhere Schmerztoleranz, eine höhere Fehlertoleranz, auch wenn Sachen nicht funktionieren. Eine bessere Bereitschaft dabei zu unterstützen am Ende, ne, wenn man sagt, okay, da müssen wir nochmal nachjustieren, da gemeinsam mit dem Management mitzugehen. Ist viel leichter, als wenn ich top-down irgendwas durchdrücke und sage, so Leute, so wird's gemacht, da liegt die Messlatte, spring. Und dann stehen die und sagen, zu hoch, da haben wir keine Lust zu springen, oh, ich gehe lieber unten drunter durch. Ne? Ja, und es macht schon Sinn, das mit zu berücksichtigen. Und du hast das eben nochmal sehr schön gesagt, Stefan, ist ja jetzt nichts Neues. Nee, ist es nicht. Ganz ehrlich, die wenigsten Unternehmen tun das.
Exakt, ja.
Und da liegt das Problem.
Aber warum fällt es uns als Unternehmen in der Branche, in anderen Branchen so schwer? Denn es tut es ja offensichtlich, weil sonst hättest du als Reset Institute nicht so viele Kunden.
Absolut, da bin ich völlig bei dir. Wieso fällt denen das so schwer? Weil das viele Jahre lang überhaupt nicht nötig war, sich um dieses Thema zu kümmern. Ja, Unternehmen waren erfolgreich, obwohl die zum Beispiel mit Mitarbeitenden umgegangen sind wie die Axt im Walde, obwohl sie diese Prozesse nicht berücksichtigt haben und Dinge durchgedrückt haben. Und diese Zeiten sind vorbei. Und dann muss man sich auch mal die Frage stellen, in vielen Unternehmen, ne, wer sitzt denn im Top-Management und was ist das für eine Generation? Und ich will jetzt hier, um Gottes Willen, ne, ich will kein Generation-Bashing machen, darum geht es mir nicht. Aber ich finde das nochmal ganz interessant, wenn wir jetzt schauen, gerade im inhabergeführten Mittelstand, da haben wir an vielen Stellen, gibt es jetzt einen Generationswechsel und da kommen auf einmal ganz neue Gedanken zum Thema Führung. Da kommen ganz neue Gedanken, wie wollen wir das Unternehmen aufstellen, ne? Und da hat man schon Familien oder Inhaber versus Fremdgeschäftsführer, gibt schon Wertekonflikte, wie wollen wir damit umgehen, weil einige Leute den Bedarf nicht sehen, wieso sollen wir es jetzt anders tun? Und das Thema Führungskräfteentwicklung ist ewig und drei Tage völlig stiefmütterlich oder stiefkindmäßig behandelt worden oder es wurde dann in irgendeiner Akademie XY Führung leicht gemacht für jedermann und jede Frau. 3 Wochenende, 3 Tage, Führungstheorien, ja, das macht gar nichts. Links rein ins Ohr, rechts raus, 6 Wochen Halbwertszeit und dann war's das. Und damit führe ich doch meine Mitarbeitenden nicht anders. Ich habe ja ein Institut in Düsseldorf, wo ich halt sowohl Top-Management als auch mittleres Management zu systemischen Beratern und Business-Coaches ausbilde. Und zwar nicht, damit die irgendwie Live-Coaching irgendwo draußen in der freien Wildbahn anbieten, sondern damit die ihre Mitarbeitenden richtig abholen können und damit die Unternehmenskommunikation und auch die Entwicklung der zukünftigen Strategien, auch der Vision und der Mission richtig auf den Weg gebracht werden kann. Und ich habe viele Unternehmen, die schicken alle ihre Führungskräfte zu mir. Dadurch haben die einen richtigen Kulturveränderungsprozess. Und wer das einmal begriffen hat, der kann, ich will mal sagen, wenn man jetzt fragen würde, wie lange dauert denn sowas, in einem Zeitraum von 1,5 Jahren einen echten Kulturwandel in der Organisation nach vorne entwickeln. Und dann merkt man auf einmal, wie der Erfolg ansteigt, das Ergebnis wird besser, weniger Fehltage, viel weniger Fluktuation, viel mehr Zufriedenheit. Ja, und das ist doch das, wo wir am Ende hinkommen. Und diese Form der Führungskräfteentwicklung ist viel preiswerter als dieses Gießkannenprinzip, beziehungsweise wo ich oben in den Trichter ganz wild irgendwas reinschütte, weil ich glaube, das macht mein Unternehmen erfolgreicher. Und wenn ich nicht viel Geld habe, dann muss ich doch gucken, wie gehe ich möglichst sparsam, effizient, aber eben erfolgsgetrieben damit um, sodass es nachhaltig ist. Und da kann man schon eine Menge machen.
Ja, ich glaube, das Thema Führung und sich weiterentwickeln ist ein ewiges Thema, das auch nach diesen 1,5 Jahren wahrscheinlich kontinuierlich weiter geht, genauso wie man das Unternehmen, das man leitet oder für das man arbeitet, ständig weiterentwickeln muss. Und ich glaube, mit dem Gefühl der Zusammengehörigkeit, des Sinnhaften, sind wir da heute mit einem Konzept unterwegs gewesen, das so ein paar Fragen beantworten kann. Natürlich nicht alles, aber ich glaube, wenn alle Unternehmen den Sinn ihres Tuns verstehen, ist man schon ein ganzes Stück weitergekommen.
Absolut. Und ich würde gerne noch eine Lanze dafür brechen wollen, sich Gedanken zu machen, wer wird in der Zukunft für uns arbeiten? Und was ist dieser Generation, die da jetzt kommt, was ist denen eigentlich wichtig? Und denen ist nicht mehr das Geld so wichtig. Die haben ganz andere Themen. Und wenn wir nicht die Bereitschaft haben, hinzuschauen, weil wir das nicht nachvollziehen können oder anders sehen, dann begehen wir einen riesengroßen Fehler, weil dann werden wir Menschen abhängen und am Ende, wie wollen wir denn unsere Unternehmen erfolgreich führen, wenn wir nicht mehr die Mitarbeitenden bekommen werden, die das nach vorne entwickeln? Also können wir es uns leisten, uns das nicht mehr zu leisten? Nein, können wir nicht. Also wir müssen anders hinschauen. Braucht nicht nur Zukunftsstrategien in Bezug auf Märkte und Angebote, sondern wir müssen uns auch damit beschäftigen, was ist diesen Generationen, die da jetzt kommen, was ist denen eigentlich wichtig? Auch an Erfahrung, an Erlebnissen.
Das ist ein ganz spannendes Thema, das sich eine eigene Folge rechtfertigt. Ja. Ich möchte mich erstmal heute ganz herzlich bedanken bei dir, Yvonne, dass du deine Erfahrung mit uns geteilt hast, da interessante Insights gegeben hast.
Vielen Dank, Jasper. Und dass du mich eingeladen hast und auch dir, Stefan, Dankeschön für das Gespräch heute.
Also auch vielen Dank an dich, Yvonne, dass das Thema Sinnhaftigkeit hier nochmal so in den Vordergrund auch gerückt ist, weil ich finde, im Bereich Marketing reden wir oft von Purpose und von Sinnhaftigkeit und da wird das durchgelebt ohne Ende. Aber ich glaube, gerade im Operativen und auch im Personellen können wir das Thema Sinnhaftigkeit nochmal in den Vordergrund rücken, weil ich finde das so gut, was du gesagt hast. Wir verpassen die Leute, wir holen die dann nicht mal ab und dann stehen wir im Endeffekt da, so wie wir kurz nach der Pandemie gestanden haben, mit einem ganz großen Personalproblem und einer Neustrukturierung einer Branche, die eh schon so unglaublich flexibel ist, dass wir uns jetzt aktuell noch weiter biegen müssen, um die Erlebnisse schaffen zu können, die wir unseren Besuchern halt bieten möchten. Und wenn ihr da draußen mehr wissen möchtet über Yvonne und auch mehr über den Podcast, dann schaut doch gerne einfach mal auf unserer Webseite vorbei, www.vdfu.org. Jasper, Yvonne, ganz lieben Dank.
Vielen Dank und tschüss.
Danke.